ARD.
Roman hat gedacht, es ist eine gute Idee, Edibles aus Tschechien auszuprobieren. Also THC oder CBD-haltige Süßigkeiten, wie Kekse oder Gummibärchen. Laut Inhaltsangabe hätten die den gleichen Effekt haben sollen wie sein medizinisches Cannabis. Trotzdem hatte er nach dem Konsum eine sehr beängstigende Episode. Wenn ihr bei dem Thema noch was offen habt, arbeitet das auf. Tipps und Anlaufstellen sowie die Twitch-Folge zum Nachschauen verlinken wir euch in den Shownotes. Und zur Einordnung, wir sind ein Präventionspodcast. Es gibt Dutzende ungesunde Konsummuster, auch solche, die nichts mit Drogen zu tun haben. Darum klären wir hier auf, ungeschönt und unvoreingenommen, denn wir wollen ein gesundes Bewusstsein schaffen für Konsum und dabei enttabuisieren. Wir verherrlichen also weder Drogen noch deren Konsum. Jede Substanz, aber auch fast jede Verhaltensweise kann problematisch werden, wenn sie missbräuchlich genutzt oder angewendet wird. Wenn ihr also was ausprobieren wollt, setzt euch vorher richtig damit auseinander.
Dann habe ich das erste davon genommen und dachte so, huiuiui, die sind aber ganz schön ordentlich. Bin aber relativ schnell eingeschlafen, weil ich nehme ja mein Medikament am Abend, ne, um zur Ruhe zu kommen. Ich mache das Licht aus, das ist ja klar, wenn man pennen geht. Und dann schließe ich meine Augen und merke, ach du Scheiße. Digga, ich habe richtig Kreislauf im Liegen. Und die Wirkung ist in dem Moment schon deutlich intensiver, als mir lieb ist. Und mir ist ja auch bewusst, egal wie intensiv das hier heute wird, ich werde nicht sterben. Und die Wirkung, die wird auch wieder nachlassen.
Der Gangster, der Junkie und die Herrin. Ein Podcast von SWR 3.
Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu Der Gangster, der Junkie und die Herrin. Jawohl! Roman hatte Geburtstag.
Ich habe die Hälfte meines Lebens hinter mir.
Also ich glaube, du hast noch viel vor dir. Ich glaube, das Beste kommt noch. Ich glaube, jetzt geht's erst richtig los.
Jetzt geht erst richtig die Katz steil.
So genau, so habe ich es auch. So, das meine ich auch. Die Katze geht steil.
Da kommt die Muschi unterm Sofa, Junge.
Ah, also, komm, das Geburtstagsbärchen fängt gleich mal an.
Ja, unser Bärchi.
Hi, mein Name ist Roman Lemke. Ich bin 40 Jahre alt.
40?
40 Jahre alt und habe echte Probleme damit.
Das kann ich mir vorstellen bei den anonymen Alkoholikern. So. Genau.
Und ja, freue mich, mit euch beiden am Stissel zu sein und alle anderen, die dabei sind. Hey.
Die kleinste Therapiegespräch der Welt. Ich habe das schon ein bisschen mitbekommen, dass du so ein bisschen zu kämpfen hattest mit dieser 4 vorne, also so diesem Schritt in ein neues Jahrzehnt. Und ich habe das ja schon ein bisschen länger hinter mir. Und deswegen, ich kann dir nur sagen, also die 4 vorne ist so viel geiler als die 3. Und die 3 vorne war so viel geiler als die 2. Also ich kann es kaum erwarten, 50 zu werden so. Das muss der Hammer sein.
Das Boomerleben wird gestartet.
Ey, ab dann schimpfe ich auf die Jugend auch endlich. Das hebe ich mir nämlich noch ein bisschen auf.
Komplett das authentisch kann man das dann machen, die Jugend von heute.
Das mache ich jetzt schon.
Ja, aber dann wird es erst richtig authentisch.
Aber kannst schon anfangen, kannst schon reinüben jetzt mal.
Ja.
Aber nicht heute hier, ich will nicht ragen. Ich will einen schönen Abend mit euch haben.
Also was machst du denn mit deinen 40 so?
Boah, wir haben einen neuen YouTube-Kanal gestartet vor mittlerweile einem Jahr. Meine Frau
wie
und ich.
Jeder 40-Jährige startet einen YouTube-Kanal. Okay, genau. Gut.
Die Lemkes, kleine Werbung an der Stelle, könnt ihr direkt mal reinfolgen, wenn ihr wollt. 518 Follower noch bis zur Monetarisierung, also gebt Gas.
Ich bin der 477. Follower.
Oh, ich war irgendwo schon in den ersten 100, würde ich mal sagen, glaube ich.
Das war deine Frage.
Was machst du sonst so?
Achso, ich werde langsam dement mit 40 und versuche mich echt auf auf Selbstfürsorge zu konzentrieren und so ein bisschen auf das Wesentliche im Leben. So, hey.
Was ist denn das?
Gesundheit. Psychische und körperliche Gesundheit. Die größte Challenge dieses Jahr ist, das wird mein letztes Jahr als, Achtung, Triggerwort für manche Leute, Fettsack.
Oh, okay.
Also über sich selber darf man das ja sagen.
Ran an den Speck oder was ist das Motto? Okay. Gibt es Ziele, gibt es konkrete Zahlen, die du da irgendwie in den Raum werfen willst, damit wir dich kontrollieren können und in einem Jahr dann shamen? Minus 30 Gramm.
Genau.
Ja. An den Ohrläppchen.
Hab ich schon im linken Nasenloch.
Also wirklich 30 Kilo willst du runter?
Ja.
Oder hoch?
Hoch, natürlich. Was hast du denn gedacht?
30 Kilo zunehmen.
Fresse muss das. Nee, wirklich 30 Kilo runter. Ich wiege über 110. Ich bin 1,73 groß. Das ist einfach zu viel. Und mit der überwiegend sitzenden Tätigkeit ist ja nun mal so, ne? Das ist gar keine gute Mischung, wenn ich wirklich das als zweite Lebenshälfte haben möchte. Das heißt, jetzt geht's langsam los mit viel Gleichgewichtsübungen.
Kannst meinem Trainingsprogramm folgen? Ich bin gerade dabei.
Ich habe gesehen, was du machst, da sterbe ich.
Ach so, nein, aber in deinem angepasst immer an den eigenen Level, wo man gerade ist. Also ich habe einen ähnlichen Ding, so ein neues Training, bisschen anders, gesünder.
Kickt wieder geil rein.
Hier, Antonia sagt, eine Freundin von mir, oh ja, Reha-Sport machst du jetzt und so. Das ist super nett. Weißt du so, ja, danke.
Ja.
Schließlich ist die Hessenmeisterin im Gewichtheben. Ja, das war ein Sidetrack. Also ist sie tatsächlich übrigens.
Ach so, krass.
Ja, ja.
Antonia, ja. Hammer. Genau. Ohne Scheiß. Ohne Scheiß. Das ist ja richtig krass.
In ihrer Gewichtsklasse.
Dürfen wir über das Gewicht, also nicht ihr Gewicht, sondern das, was sie stemmt?
Unter 55 Kilo selber. Die Zahlen, weiß ich, kann ich jetzt gar nicht sagen. Aber Kraft-Dreikampf, die ist nicht schwach.
Die legt dich zu Boden, Decker.
Also, dann machen wir mal weiter gleich. Sollen wir es einfach mal komplett durcheinander bringen? Und soll ich mal weitermachen?
Mach mal, komm.
Die Jungs liefern die Vorlage. Mein Name ist Maximilian Pollux. Ich verteile Aufkleber beruflich. Das ist, was ich so mache. Ich klebe die überall hin. Wenn ihr jemals so einen Aufkleber seht, dann habt den höchstwahrscheinlich ich hingeklebt. Das heißt, ich war in eurer Stadt.
Und dahinter ist immer ein Fuffi versteckt.
Nein, nicht abkratzen. Nicht
oder
abkratzen.
Lass die
bitte
da.
Lass die bitte. Ich habe hier in Mainz so einen Typen, der die immer abkratzt. Und es hat angefangen.
Nur deine oder alle?
Es kommt mir vor, als wäre diese Ampel sein Revier so. Und es hat angefangen, ich habe einen Aufkleber drauf gemacht, okay, zwei Tage später weg. Ich bin hin, habe zwei Aufkleber, paar Tage später weg. Ich so, drei Aufkleber, paar Tage später weg. Ich so, okay, du Bastard. Und habe angefangen und habe die ganze Ding auf einer Höhe voll mit Aufklebern. Und jetzt siehst du immer nur so müde, so ein paar davon weggekratzt. So.
Lass mal nachts, wenn ich rufe dich an, ich hol dich ab, du machst Räuberleiter und ich klebe die ganz weit oben
das
hin.
Das machen wir.
Weit oben.
Jawohl. Wir machen so, dann denkst du, wir werden Riesen.
Hast du gesagt, ich mach Räuberleiter?
Ja, also
ich
mach Max Räuberleiter. Bei mir.
Also, was ihr nicht wisst, Nina ist auch Meisterin im Gewichtheben.
Genau. Die ist auch nur 1,10 groß. Und ja, wenn ich mich nämlich dann auf ihre Schultern stelle, dann sind wir dann 2,10 Meter und ist dann richtig stabil. Auf jeden Fall weiter im Einstieg. Genau, das ist, was ich mache. So, ich war früher, meine Karma-Waage war sehr aus dem Gleichgewicht, sodass ich mit 21 mich älter gefühlt habe wie jetzt. Ich muss manchmal dran denken, eigentlich, ich war damals so wie Mr. Burns. So von der Einstellung. Mhm. Ja, so richtig so, gib mir eure Sachen, Geld und noch mehr und alles ist schlimm.
Ja, man wird so negativ, ne?
Man wird extrem negativ. Mhm. Negativität war mein, ich bin aufgestanden und der erste Gedanke, wen kann ich heute ficken?
Abrippen.
So, das ist, wem kann ich schaden, was kann ich nehmen? Und wir haben gerade drüber lachen müssen, weil ich bin gerade in einem Gutachtenprozess wieder wegen einer Diagnose, die mich interessiert hat. Und dabei haben wir mein altes Gutachten angeschaut und da steht tatsächlich drin, Herr Pollux lebt einen vagabundierenden, parasitären Lebensstil.
Oh, parasitär, das ist aber persönlich.
Und ich war so, geil. Ich so, you get me, right? Wir verstehen und so. Ich konnte überhaupt nicht begreifen, dass das was Schlechtes ist, sondern ich war so, danke sehr. So, das war ein weiter Weg zurück. Und der Weg zurück ging natürlich über eine Auflösung der alten Persönlichkeit. Was passiert, wenn ihr eure Persönlichkeit auflöst und euch wirklich ändern wollt? Dann gibt es einen Moment, in dem ihr nicht wisst, wer ihr seid. Der hat sehr lange gedauert. Es waren wirklich Jahre, in denen ich nicht genau wusste, was ich bin, wer ich bin. Und dann in der Zeit habe ich mir ein neues Ich aufgebaut. Und wenn man sich neu erfindet, und das ist was Schönes, nämlich wenn ihr vorhabt, euch neu zu erfinden, dann könnt ihr euch auch geiler finden. Weißt du? Dann könnt ihr überall, wo ihr vorher irgendwie nicht zufrieden wart oder was ihr scheiße findet, könntet ihr theoretisch was Tolles machen. Und ich habe das damals in vielen Bereichen geschafft, in anderen noch nicht, da arbeite ich heute noch dran. Aber einer der Bereiche, auf die ich sehr stolz bin, anstatt anderen zu schaden, habe ich einen Jugendhilfeträger gegründet, mit dem wir mittlerweile seit 6,5 Jahren in ganz Deutschland tätig sind. Das ist ein großes Privileg, dass das so funktioniert. Gerade eben schreibe ich mein drittes Buch so. Ich sollte im Dezember fertig sein.
An dieser Stelle soll ich dich ganz lieb von meiner Schwiegermutter grüßen, denn die hat die Zimtrevolution gerade fertig gelesen.
Ach, vielen Dank.
Und ich soll dir unbedingt ausrichten, ganz, ganz tolles Buch.
Richtig schön. Ne? Vielen, vielen Dank dann. Um das abzuschließen, gerade das Buchschreibeprozess, wen das interessiert, ich schilder das relativ so oft ich kann auf Instagram, habe einen Highlight-Ordner eingerichtet. Am Ende werde ich, glaube ich, einen Schlüssel finden, wie schreibt man ein Buch. Bis jetzt habe ich es noch nicht so ganz geschafft. Ich bin schon 2 Wochen über der Zeit und noch nicht mal halb fertig mit dem Buch.
Die Vorbestellungen sind aber schon raus. I'm waiting.
Tatsächlich heute meinen ersten, nicht Spiegel-Bestseller, aber zumindest Amazon-Bestseller. Und was war die erste Kategorie, in der ich es jemals als Bestseller geschafft habe?
Oh, was denn?
Tod. Serious, einfach so Bestseller in der Kategorie Tod.
Willkommen im Game.
Fuck. Und dann habe ich direkt geschaut, wer der zweite Platz ist und habe die Autorin angeschrieben und habe gesagt, es gibt einen neuen Platz 1. So, das bin ich.
Danke für deine Arbeit.
Vielen, vielen Dank. Danke fürs Zuhören. Jetzt kommt die wunderbare Nina Workhart. Eine der schönsten Menschen innen und außen, je sehen werdet und hören werdet. Das können wir versprechen.
Ich rutsch gleich vom Stuhl.
Ist so.
Erstmal hast du eine hervorragende Überleitung geschaffen, denn auch ich bin ja dabei, ein Buch zu schreiben. Und mein Buch wird sich nicht um den Tod drehen, sondern um die letzten 10 Jahre, aber das wird definitiv keine Autobiografie, dafür bin ich noch zu jung. Ich bin nämlich erst 30 und mit dieser Zahl hatte ich kein Problem, sondern es wird auf eine Geschichtensammlung hinauslaufen, denn ich erlebe ganz spannende Geschichten fast jeden Tag, weil mein Leben einfach so aufregend und unroutiniert ist, da ich hauptberuflich Domina bin.
Also, in die Wiege gelegt.
Ich glaube schon. Wenn ich so ein paar Dinge Revue passieren lasse aus meiner Vergangenheit, dann finde ich immer wieder so Pfeiler, die schon darauf hingedeutet haben, dass ich mal hier landen werde. Und ich erlebe einfach so viele spannende Dinge in der Fetischwelt, dass ich auch froh bin, mit euch hier am Tisch zu sitzen und Teile von diesen Geschichten teilen zu können. Denn das trägt ganz oft dazu bei, dass wir vielleicht ein paar Klischees auflösen und Dinge, die im Volksmund ekelhaft, pervers oder tabu sind, vielleicht doch gar nicht mehr so absurd betrachtet werden. Weil ja, was gefällt, ist erlaubt. Und ich habe schon relativ viel Erfahrung machen dürfen in diesem Bereich. Und ich weiß, dass es da ganz viele Themen gibt, die vielen Leuten gefallen. Nur keiner traut sich drüber zu sprechen. Oder die wenigsten trauen sich drüber zu sprechen. Und ansonsten, ja, Neuzeit-Domina, Fetisch-Influencerin, auch Content-Creatorin irgendwie, aber meistens eher auf den Portalen, wofür man ein bisschen was bezahlen muss. Und das ist so ein grober Umriss.
Jetzt hast du gesagt, schon recht früh und so. Und ich habe vor kurzem ein Date gehabt mit einer ganz tollen Frau mit riesigen Brüsten. Und die hat danach geholfen, also insgesamt 3-mal so, damit die auf dem Level sind, auf dem die jetzt sind. Mhm. Und die hat gesagt, dass sie als Kind, wenn sie Puppen gehabt hat oder Bilder gemalt hat von Frauen oder so, dass sie die schon so mit super schmal und irgendwie Teile und dann aber solche Hupen oben drauf gemalt hat, dass sie das schon haben wollte, bevor sie selber bewusst
in der Pubertät war überhaupt,
in der Pubertät,
ne?
War, ja. Oder irgendwie darüber nachgedacht hat, wie sie jetzt, also was sexy wäre. Mhm. Sondern sie wollte es schon haben, bevor sie wusste,
bevor sich ihre Sexualität entwickelt hat eigentlich.
Bevor es was mit sexy zu tun hatte, genau.
Ja. Ja, da gibt's bei mir auch viele Schlüsselmomente. Ist interessant. Also das Beispiel trifft sehr gut. Ich habe da mehrere. Ich habe mal in meinem Kinderzimmer früher mit roter Farbe Leck meine Stiefel an die Wand gepinselt. Das ist heute.
Das ist so ein kleiner Hinweis, in welche Richtung es gehen wird,
ganz
würde ich sagen.
Klein.
An die
ganz
Wand. Dezent. Oder an die Wand von außen.
Nee, an die Wand. Ich hatte so eine begehbare Kleiderschrank-Ecke. Und dort war das dann so an die Wand gepinselt, dass ich das beim Schminken sehen konnte. Also war ich so ein Teenie, da war ich so 13, 14 oder so. Okay. Da ging das schon los. Und früher habe ich auch bei Reportagen, die einen eigentlich vielleicht abschrecken sollten, so ähnlich wie deine Diagnose, als da stand, du bist ein Vagabund und ein Parasit. Mhm. Und dich das sehr gefreut hat, so haben mich Reportagen über das Rotlicht, über den Kiez, über alles, was in der Dunkelheit passiert, das hat mich immer fasziniert und nie abgeschreckt. Und ich bin auch einfach so ein Nachtmensch.
Fühle ich. Mhm. Es ist spannend. Also manchen Leuten wird es in die Wiege gelegt.
Ich muss heute eine Sache vorab sagen, weil ich das gerade in den letzten 5 Minuten schon merke. Ich glaube, ihr müsst mich heute ein paar Mal einfangen. Es ist viel los bei mir gerade und mein ADHS-Kopf ist überall. Nur damit ihr das wisst, ne?
Das Interesse trifft sich hervorragend, weil heute wirst du uns eine Geschichte erzählen. Also jetzt gerade ist das Oberthema, ich dachte, es wäre eine gute Idee. Und da fällt eigentlich jedem ein bisschen was ein. Ich glaube, wir haben in der Staffel schon sehr, sehr viel darüber gelernt, wie Menschen sich diesem Satz oder diese Prämisse nähern. Willst du uns am Anfang direkt erzählen, was du dachtest, was die gute Idee wäre?
Ich dachte, es ist eine gute Idee, tschechische Edibles zu konsumieren. Edibles bedeutet übersetzt nur Esswaren. Ne? Jetzt im Cannabis-Kontext bedeutet es einfach, dass sie versetzt sind mit Cannabinoiden. Und in meinem Fall als Patient mit den THC-Formen der Cannabispflanze. Da gibt es ja auch einige, da werden wir aber auch heute nochmal drauf kommen.
Ich glaube, viele Menschen, die jetzt so ein bisschen nicht so tief drin sind in dem Game, kennen sowas sogar unter so anderen Begriffen. Als ich noch jung war, hat man Space-Cookies gesagt und solche Sachen. Dann waren es da, oder also Space-Cookies oder was gab es noch?
Hush-Keks.
Hush-Brownies. Im Endeffekt gibt es natürlich diesen Unterschied, dass viele von den Sachen früher dann auch nicht mit THC oder Cannabis waren, sondern eigentlich Mushrooms oder sowas. Das ist es nicht, sondern es geht tatsächlich um Cannabis-Edibles.
Genau, es geht um Cannabinoide auf jeden Fall.
Hervorragend.
Es geht aber auch um Weiterbildung. Also ich habe den Begriff Konsumkompetenz mitgeprägt und vielleicht sogar komplett geprägt. Ich bin mir da nicht mehr sicher. Google schreibt meinen Namen nie dazu, wenn ich das auf anderen Seiten sehe. Und deswegen ist es so, hey, keine Geschichte, ohne was daraus zu lernen. Weil ich glaube, wir sind auf diesem Planeten, um zu lernen. Und ihr wisst ja, ich bin ein riesiger Fürsprecher von dem Konzept Konsumkompetenz. Und bezogen auf den Konsum von psychotropen Substanzen bzw. Drogen bezeichnet dieser Begriff, für alle, den die noch nie gehört haben, einfach einen, in Anführungsstrichen, gesunden Umgang mit eben diesen Stoffen. Das bedeutet, dass man ja die eigenen körperlichen, die eigenen geistigen und die eigene soziale Gesundheit sowie die Gesundheit des Umfeldes im Auge hat und auch erhalten möchte. Das setzt auch substanzspezifisches Wissen voraus. Also wisse, was du tust. Und dazu gehört eben auch zu wissen, was ist eine Dosierung, die ich vertrage? Wie ist denn überhaupt die Wirkung der Substanz? Und wie sind mögliche Nebenwirkungen? Das sollte man kennen und man sollte halt auch sich so ein bisschen mit den Abhängigkeitspotenzialen der jeweiligen Substanzen auskennen oder zumindest schon mal angelesen haben, was der Konsum für Risiken bewirken kann. Also da sollte man sich drüber bewusst sein. Und die erste Frage, die ich da an euch habe, ist, wie entwickelt man denn eigentlich Kompetenzen?
Ich weiß ein bisschen, worauf du hinaus willst natürlich. Deswegen würde ich jetzt mal nicht mit Kompetenzen bei Drogen anfangen, sondern vielleicht Kompetenzen im Leben allgemein. Okay, komm, ich mach's ganz wild. Ich bleib bei meinem Thema, so wirklich bei diesem Thema Verbrechen. So, ne? Was jetzt natürlich hier keine Handlungsanweisung sein soll. Aber da passt eine Geschichte ganz gut. Ich wurde vor kurzem gefragt, ob ich an sowas glaube wie Bauchgefühl und ob ich ein Beispiel dafür habe, wo ich mal erfolgreich Bauchgefühl bewiesen habe. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich halt Zivilpolizisten auf 10 Kilometer Entfernung erkenne. So, und zwar mit einer, ich würde sagen, 100%igen Trefferquote. Also ich habe noch nie jemanden für einen Zivilpolizisten gehalten, der keiner war. Und als ich dann gefragt wurde, warum und wie ich diese Entscheidung getroffen habe, habe ich so nachgedacht. Und dann waren es so Sachen, okay, ich weiß, der muss eine Uhr haben. Ich weiß, der muss Turnschuhe haben, die gebunden sind, weil er laufen kann. Ich weiß, er muss eine langärmliche Jacke eigentlich haben, beziehungsweise etwas, wo man das Holster irgendwo haben könnte und erreichen kann. Also entweder ein Hemd oder eine Jacke. Er muss eine Tasche dabei haben und normalerweise sind sie zu zweit. All diese Dinge. Und das habe ich gewusst und gesehen, bevor ich drüber nachgedacht habe. Das ist eine Art von Kompetenz, die ich bekommen habe durch Erfahrung. Also, ich habe hunderte Zivilpolizisten bei der Arbeit gesehen, sei es beim Fußball oder sei es auf der Straße oder sei es bei mir zu Hause. Und also, weil ich so oft erlebt habe, weiß ich einfach, wie so eine Kontrolle abläuft und wer diese Leute sind. Deswegen würde ich jetzt einfach mal reinschmeißen durch Erfahrung.
Ich würde hinzufügen, durch vorsichtiges Ausprobieren. Das ist wahrscheinlich in allen Bereichen auch denkbar. Ich beziehe mich jetzt einfach mal auf den Fetischbereich oder auf den sexuellen Bereich. Aber auch im Konsum, also Substanzbereich, macht es durchaus Sinn, sich heranzutasten. Natürlich auch wieder die Worte Set und Setting. Also in welchem Rahmen probierst du was aus? Mit wem probierst du etwas aus? Und das ist eben bei Substanzen sowohl der Fall als auch im sexuellen Bereich. Also Dinge in einem vertrauensvollen Umfeld, vertrauensvollen Rahmen erfahren zu dürfen und vielleicht Grenzen zu testen, bevor man sie überschreitet, wäre meine Herangehensweise. Und dafür muss man sich Zeit nehmen und darf nicht mit der Brechstange kommen und ungeduldig sein, sondern es muss okay sein, auch mal was abzubrechen. Es muss okay sein, auch mal Was lachen Sie denn da, Herr Pollock?
Ich war so, du warst beim im sexuellen Bereich und so. Und dann ich hatte natürlich, okay, ich habe dich jetzt beim Pegging so mir vorgestellt. Und du so, ja, du darfst natürlich da nicht mit der Brechstange gekommen. Es muss aber auch okay mal sein, was abzubrechen. Und ich so erst so, oh, ah, aua, so mein Hintern. So, weißt du, ich dachte mir so, das klingt übel.
Okay, das wäre also, schon die fortgeschrittene Session, also, wenn die Brechstange wirklich eingesetzt wird.
Brechstange einsetzen und dann irgendwas abbrechen. Und ich so, okay, weiß nicht. Also, ich rede
gern metaphorisch, ja.
Genau, und wir fassen zusammen. Schon ausprobieren. Irgendwie.
Vorsichtig ausprobieren oder mit Verstand ausprobieren und eben Set und Setting. Also egal, ob es Drogen oder um Sex geht, es kommt immer darauf an, mit wem bist du und bist du in einem Umfeld, was du als sicher empfindest oder ist das eher ein ungewohntes Umfeld?
Okay, also ihr seid weit rausgeschwommen, ihr seid komplett auf dem richtigen Weg. Wissen ist halt Lernen, Leben.
Du hast es ja gut gesagt, bist ja eingestiegen schon mit Lesen. Also ne, das habe ich jetzt vorausgesetzt, ne, dass man sagt, sich bilden und Erfahrung, das sind so die zwei, genau. Mhm.
Was ist denn ein ganz, ganz wichtiger Teil von Lernen?
Fehler machen.
Hey, das ist der allerwichtigste Teil, genau darauf will ich hinaus.
Okay.
Und müssen wir denn alle Fehler selbst machen?
Tatsächlich gibt es ja bei uns etwas, das zum Beispiel, das sich Spiegelneuronen nennt. Das heißt also, als kleine Babykinder und so sehen wir, wenn andere Leute etwas machen, können wir das zum Beispiel nachmachen und können so lernen. Also wir können lernen dadurch, dass wir andere Menschen beobachten und müssen das in dem Moment gar nicht selber gemacht haben. Ein ganz bekanntes Beispiel dafür wäre zum Beispiel, dass euch jemand zeigt, dass eine Herdplatte wehtut. Also wenn man da drauf und so, oh, au, 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 dann muss man meistens gar nicht selber drauf lang. Das setzt aber neurotypische Gehirne voraus. Und leider bin ich da wirklich, ich will es jetzt noch nicht vorwegnehmen, aber ich bin da echt ein schlechtes Beispiel.
Also ich glaube, mein Gehirn ist neurotypisch oder vielleicht habe ich einfach nur keine Diagnose in der Hinsicht, aber ich bin auch ein Typ Mensch immer schon gewesen. Das hat mir nie gereicht, wenn jemand sagt, du musst diesen Fehler doch nicht machen. Ich wollte den immer selber machen, leider. Und ja, das wäre interessant, wie man Leute davor bewahren kann, wenn man schon sieht, dass es auf einen Fehler hinausläuft.
Ich glaube aber auch, dass es sowas gibt wie ein kollektives Bewusstsein so ein bisschen. Also manche Dinge wissen wir jetzt zum Beispiel, ne? Was wir zum Beispiel vor 100 Jahren noch nicht wussten oder vor 150 Jahren zum Beispiel, ey, was weiß ich nicht, ein Chirurg von einer blutigen Wunde in die nächste gehen, keine gute Idee, weiß man mittlerweile auch, ohne 10 Bücher gelesen zu haben, so irgendwie oder Chirurg zu sein.
Noch einfacheres Beispiel, ich weiß nicht, wie oft ihr schon vom Auto überfahren worden seid, aber ich gucke nach links und rechts.
Ja.
Den Fehler musst du nicht selbst machen.
Ja. Ich bin einmal überfahren von Zeit. Das ist natürlich wieder blöd. Ich musste einmal.
Sogar das musstest du.
Ich wollte gucken, wie es ist. Ich habe es nicht geglaubt. Aber es geht richtig schnell dadurch. Man kann durch die Fehler anderer lernen, wenn man sie respektiert, dann geht das. Weil das ist, was ich in der Jugendarbeit, woran ich ganz, ganz fest glaube, mir haben nämlich damals alle schon gesagt, mach das nicht und worauf das hinläuft. Aber ich habe mir immer gedacht, ihr habt gar keine Ahnung. Mhm. Hätte mir das jetzt jemand gesagt, von dem ich damals einsehen hätte müssen, dass er eine Ahnung hat, hätte ich es vielleicht annehmen können.
Okay, also wir sind uns aber einig, man kann die selber machen, die Fehler, da lernt man nachhaltig. Man kann aber auch aus den Fehlern anderer lernen. Man muss es nicht immer selbst machen. Und jetzt kommen wir zu psychotropen Substanzen, aka Drogen. Was bedeutet denn Fehler machen im Umgang mit Drogen?
Also ein Absturz auf Drogen wäre etwas, was ich als Fehler deklarieren würde. Natürlich auch gesundheitliche negative Auswirkungen. Also das geht einher mit einem Absturz, dass man vielleicht irgendwie eine Hyperthermie, dass man überhitzt innerlich oder was auch immer der Körper für Signale versucht zu senden. Das wäre definitiv auch schon aus meiner Sicht ein Fehler, wenn es so weit kommt. Und der letzte Fehler, den ich mir so grob vor Augen gehalten habe, ist Angehörigen Angst machen. Beispielsweise, du bist auf einem Trip, möglicherweise wird es zu einem Bad Trip und du bist mit Leuten, die vielleicht noch nie konsumiert haben, gar nicht konsumieren oder einfach gar keine Ahnung haben, was sie dann tun sollen, dann werden die sehr schnell Angst kriegen. Und das wäre für mich ein Fehler, den finde ich sogar fast noch schlimmer, als mich selber in Gefahr zu bringen, weil diese Panik, die man da auslösen kann, ja, kann weitere schlechte Momente mit sich bringen.
True.
Auch richtig gut. Aus falschen Gründen konsumieren. Etwas betäuben, flüchten, Ausweg.
Wenn man dasselbe macht und ein anderes Ergebnis erwartet, heißt, ich weiß eigentlich schon, dass ich Meth nicht gut vertrage und mein Leben scheiße ist, wenn ich das jetzt mache. Und ich mach's trotzdem. Das finde ich, das gehört da gut rein. So.
Also da sind wir auf jeden Fall schon in missbräuchlichen Konsummustern, ne? Und vielleicht auch sogar schon in Konsumstörungen. Und ihr habt alle mega gute Antworten gegeben. Total richtig. Und was ist jetzt der bequemste Weg der Gesellschaft, mit psychotropen Stoffen umzugehen, weil ja all diese Fehler möglich sind.
Verbieten! Verbieten! Verbieten!
Jawohl! Sperr alle ein, die was damit zu tun haben.
Und die Substanzen auch.
Ja.
Genau.
Aber weit weg von denen.
Die kommen ins Substanzgefängnis.
Ja.
Absolut. Also verbieten, Substanzen zu verteufeln, zu propagandieren, dass unsere Kinder dadurch getötet werden. Und was passiert, wenn Menschen die Möglichkeit, Dinge zu erlernen, wenn die dieser Möglichkeit beraubt werden, weil es verboten ist?
Ein Beispiel. Und zwar hier, der Kollege, fast 10 Jahre im Gefängnis gewesen. Und in diesem Setting wurde von mir erwartet, dass ich Dinge lerne, die ich dann draußen anwenden kann. Gleichzeitig wurde mir aber nicht erlaubt, zum Beispiel ein Handy zu benutzen oder mal im Internet zu surfen oder an der Bar vorbeizugehen oder in der U-Bahn zu fahren. All das habe ich ja nie erlebt. Und basically, als ich rauskam, konnte ich all das nicht. Also ich konnte es nicht. Ich konnte es nicht. Das wäre jetzt so mein Tipp, so was da passiert, wenn wir Leuten die Möglichkeit nehmen, Dinge selbst zu erfahren.
Mhm. Was ist, wenn man nicht lernen darf, Nina?
Man macht es heimlich. Also das, was ich machen möchte und was verboten ist, mache ich heimlich. Vielleicht wird es, weil es verboten ist, für mich sogar noch interessanter. Und ich gehe noch unverantwortlicher an das Thema ran, weil es ja eh schon tabu und verboten ist. Und dann kommt man auch schnell, glaube ich, in so eine Dynamik, dass man, wenn man schon einmal die Gelegenheit hat, weil es ist ja offiziell nicht erlaubt, es dann auch zu übertreiben, anstatt sich eben rantasten zu können.
Im pädagogischen Sinne ist alles komplett richtig. Ich würde jetzt einfach mal ein paar Punkte aufzählen. So. Und zwar die Einschränkung von persönlichem Wachstum und auch die Einschränkung der Fähigkeit der Selbstreflexion. Verlust von wissenschaftlichen, aber auch kulturellem Wissen. Wenn Dinge verboten sind oder verboten werden, die früher ganz normal erlernt werden durften, dann geht einfach Wissen. Und somit ist es für die Zukunft eine ziemlich gefährliche Sache.
Ja.
Man fördert Stigmatisierung, man fördert Tabuisierung und man blockiert auch Innovation. Also ist das Beispiel der medizinische Bereich. Ne? Außerdem, und da sind wir dann wieder im Bereich der Kriminalität, schafft man einen Schwarzmarkt mit unsicheren Bedingungen in dem Fall. Also, was ich sagen will, ist, Verbote von psychotropen Substanzen nehmen Menschen die Möglichkeit, wertvolle Lebenserfahrungen zu machen, sei es durch Selbsterkenntnis oder durch therapeutische Anwendung. Dadurch werden wissenschaftliche Forschung, kulturelles Wissen blockiert und das führt uns dahin, wo wir eigentlich in den letzten 100 Jahren waren. Und Verbote halten auch niemanden auf. So, das ist erstmal die Grundlage für die heutige Episode.
Das Einzige, was ich jetzt vielleicht noch gesagt hätte, Verbote schrecken niemanden ab oder hindern niemanden daran, stimmt nicht ganz. Meiner Meinung nach, das hindert manche Menschen schon.
Ja.
Also ein reines Verbot funktioniert für manche Menschen. Das ist mir immer wieder, ich habe das immer wieder erlebt und ich bin immer wieder erstaunt.
Ich auch. Aber es ist so, du hast doch vollkommen recht. Es ist so.
Also manche Menschen reagieren auf Verbote, nur leider sind es oft die, die dieses Verbot gar nicht bräuchten. Also
danke. Ich habe Menschen vor Augen, gerade aus meinem engsten Kreis, die sich sehr an Verbote halten, die genau dieser Typ Mensch sind, die diese Verbote gar nicht bräuchten, weil sie
sowieso nicht... Die würden so oder so kein gefährliches Konsummuster mit Crack entwickeln, weil die halt einfach... auf einem anderen Film sind.
Da
ist kein Interesse da. Das sind ganz oft Menschen, die auch sehr, sehr, ich sage jetzt nicht Kontrollzwang, das ist so ein komisches Wort, sondern sehr gerne geregelten Ablauf haben, alles im Griff haben und sich deswegen gar nicht so weit aus dem Fenster lehnen würden. Also da ist Verbote können funktionieren, aber meist nur für die, die sie nicht bräuchten.
Aber auch da, wenn man einfach irgendwo in was reingeschmissen wird. Niemand hat den Umgang mit Alkohol erlernt. Es ist einfach, ab 14 darfst du trinken. Und dann haben wir kulturelle Konsummuster, man siehe das Oktoberfest, die einfach ungesund sind. Klar kann man da auch lernen. In der Pädagogik sagt man, man kann nicht nicht lernen. Und halt alles, was propagiert wird, dass es gefährlich ist, wollen doch gerade Jugendliche und Kinder ausprobieren. Und jetzt kommen wir, würde ich sagen, zu meiner Geschichte. Wie ihr wisst, ich bin Cannabis-Patient.
Was?
Dann
weigere ich mich damit, mit dir zusammenzuarbeiten. Junkie. Ach so, scheiße, steht im Titel. Ja. Mist.
Und meine bevorzugte Konsumform ist die orale Einnahme. Weil aus meiner Sicht, neben dem Bufen, ist es... Digga, ich liebe deinen ADHS-Kopf.
Ich liebe eure beiden ADHS-Köpfe. Er hat doch reingesagt.
Ist okay. Am liebsten würde ich dir jetzt an die Schulter fassen, dir tief in die Augen gucken und dich küssen. Nein, Spaß. Und einfach fragen, ob du noch eine Minute brauchst. Also für mich ist es die schadensminimierendste Form. Ne? Und ich weiß, weil ich einen Therapieplan habe, sehr genau, welche Dosierung mir gut tut. Und
kannst du da was angeben? Milligrammmäßig, nanogrammmäßig?
Möchte ich nicht. Also ich kann nur sagen, die meisten Leute, die kompetitive Gedankenmuster haben, würden sagen, es ist ja gar nichts.
Ja.
So, weißt du? Es ist wirklich wenig. Aber es ist genau die korrekte Dosierung, um meine ADHS-Symptome zu lindern, gerade am Abend, damit meine Gedanken halt nicht mehr Achterbahn fahren und ich einfach abends zur Ruhe komme. Weil man, sonst kann man sich das vorstellen wie auf so einer sechsspurigen Autobahn.
Mhm. Und das ist ein schmaler Grat, das ist ja nicht leicht. Gerade wenn man medizinisch Cannabis als Medikament benutzt, dann ist ja das Ziel nicht, was bei uns früher das Ziel war, nämlich so stoned wie möglich zu sein, so platt wie möglich, sondern eigentlich geht es ja darum, eben nicht auf den Level zu kommen, sondern die Wirkung, die ich will. Als Beispiel, meine Frau hat Kopfschmerzen. Ich würde jetzt nicht immer Migräne sagen, aber regelmäßig wiederkehrende Kopfschmerzen. Und da sind zum Beispiel so 5 Milligramm, dann hören die Kopfschmerzen, werden weniger und es wird leichter. Ab 8 Milligramm ist sie aber stoned. So, also das ist so ein ganz schmaler Grad schon. Mhm. Und bei 8, 9 Milligramm ist dann schon so, oh blöd, jetzt kann ich nicht mehr Auto fahren und bin halt zu stoned.
Aber dafür gibt es ja einen Therapieplan. Also deswegen genau. Macht man das ja mit einem Arzt zusammen, damit man halt eben nicht high oder stoned ist. Und ich habe also mit meinem Therapieplan den gewünschten Erfolg und fühle mich mit der Dosierung auch absolut sicher. Und in den letzten Monaten habe ich so ein bisschen CBD-Edibles für mich entdeckt. Also wahrscheinlich wissen es alle, ich erzähle es trotzdem. CBD ist einer der nicht psychoaktiven Wirkstoffe in der Cannabispflanze. Und der ist berühmt eigentlich für seine beruhigenden und entzündungshemmende Wirkungen, die auch natürlich therapeutisch sein kann. Die Dinger sind aber ganz ordentlich dosiert. Also dreistellig, das kann ich an der Stelle sagen. Und ich will nicht ins Detail gehen, das soll auch kein Anregen zu irgendetwas sein. Ne? Wenn ich eins nicht will, ist es, dass Leute denken, wir verherrlichen hier irgendwas. Das ist es nämlich nicht. Und im November des letzten Jahres habe ich Edibles aus Tschechien konsumiert, die nicht mein verschriebenes Medikament beinhalteten. Aber die waren von der Dosierung exakt gleich. Habt ihr Gedanken dazu?
Also, ich weiß jetzt nicht, wie die rechtliche Situation ist mit Edibles aus Tschechien.
Konsumieren also, darfst du immer. Also.
CBD ist ja eh eigentlich legal so. Mhm. Haben wir darüber gesprochen, wie die Situation mit THC-haltigen Edibles in Deutschland ist, jetzt auch nach der Legalisierung?
Können wir an der Stelle machen, wenn du willst. Also Edibles sind im Cannabis-Gesetz nicht vorgesehen. Also,
ja.
Also was Menschen hinter verschlossenen Türen machen, bleibt ihnen überlassen und an der Stelle sei auch nochmal gesagt, rein rechtlich gesehen, der Konsum von irgendetwas war nie verboten, nur der Besitz, der Handel, der Erwerb und die Einfuhr ins Land.
Herstellung noch, ja.
Und der Herstellung, genau.
Ja, Moment, und Edibles werden, also egal was für eine Art von, ob das jetzt Gummibärchen sind oder sonst was, es ist einfach nicht aufgegriffen und...
Doch, Paragraph 21 irgendwie so, genau, unter Kategorie 3.1.3 ist verboten. Also sie haben es explizit untersagt. Krass. Warum?
Also den Verkauf,
die Herstellung. Vor allem die Herstellung und den Verkauf. Also die genau. Herstellung und Weitergabe. So, damit haben sie es ja eigentlich immer. Herstellung und Weitergabe, dann kannst du es nicht. Dann wird es keinen Markt geben, keinen legalen Markt. Wenn wir in die USA schauen, wo sie das nicht gemacht haben, gibt es mittlerweile einen riesen Markt von Herstellern, die eben Edibles herstellen und die sehen dann aus wie Süßigkeiten. Das heißt, du kannst hier Cookies kaufen, du kannst hier Gummibärchen kaufen, du kannst alles Mögliche als THC-haltig kaufen. Und das hat zu einem Problem geführt. Und der hat weniger mit dem wirklichen Konsum zu tun von Leuten und mehr mit dem Missbrauch, weil die Dinger lecker sind. Heißt, du hast da Cookies im Schrank stehen, neben anderen Cookies, deine Kinder ballern sich die rein und du wirst ins Krankenhaus fahren, weil die Kinder halt Vergiftungssymptome zeigen. Und das kommt dort relativ häufig vor. Und das ist ein großes Problem.
Aber ja, ich finde es schon wieder schwierig, weil Alkopops sehen auch lecker aus, aber die stellt man auch nicht neben die Limo im Kühlschrank, wo meine Kinder dann drangehen würden. Ne? Also der Fehler liegt woanders, aber ja. Ja.
Genau, man muss dazu sagen, dass da die Verpackungen sehr ansprechend sind, bunt sind. Ne?
Schmeckt auch geil.
Kommt drauf an, wie sie gemacht sind. Ne? Es kann auch sehr nach Alkohol schmecken, wenn sie schlecht gemacht sind. Was aber nochmal ganz wichtig an der Stelle zu erwähnen ist, und deswegen sage ich es jetzt auch noch ein drittes Mal, der Konsum ist nie von irgendeinem der Gesetze betroffen. Das ist nicht verboten.
Und man muss auch ergänzen, es gab keinen Todesfall oder so. Ne? Also gibt es auch nach wie vor nicht. Es gibt diese Vergiftungssymptome. Ich kenne auch hier Menschen, die schon Edibles sich überdosiert haben, weil es einfach, die Warnung weiß jeder, hey, die Wirkung kommt später. Du kannst es schwer abschätzen, es wirkt anders als ein Joint oder das, was die Leute gewohnt sind. Und deswegen gab es das natürlich schon häufig, dass Leute Angst bekommen haben, dass sie sich nicht wohlgefühlt haben. Und wenn das natürlich jemandem passiert, der damit gar nicht gerechnet hat, dann verstehe ich so ein bisschen diese Angst dahinter. Das Problem ist natürlich, dass es, wie der Roman schon gesagt hat, eigentlich die sicherste Konsumform ist, also die am wenigsten schädliche. Weder zerstört sie die Lungen wegen Rauch, noch hast du irgendwie, also es ist eigentlich eine tolle Art, vor allem wenn es industriell hergestellt wäre, weil dann wüsstest du, da sind so und so viel Milligramm drin. Das kriege ich nämlich beim selber Backen gar nicht hin.
Nee,
da muss man immer so ein bisschen.
Genau. Und da kommen wir zum Kasus Knaxus der ganzen Geschichte.
Jawohl.
Ich habe mir nämlich überhaupt gar keine Gedanken gemacht.
Perfekt.
Ich wusste, da ist exakt die gleiche Dosierung drin wie in meinem Medikament. Und dann habe ich das erste davon genommen und dachte so, huiuiui, die sind aber ganz schön ordentlich. Bin aber relativ schnell eingeschlafen, weil ich nehme ja mein Medikament am Abend, ne, um zur Ruhe zu kommen. Und habe natürlich irgendwie jetzt nicht zusätzlich mein Medikament noch genommen, sondern stattdessen dieses Edible. Und ein paar Tage später habe ich dann wieder eins aus dieser Charge konsumiert. Und ja, Jenny und ich haben so einen Filmabend gemacht. Und gegen Ende des Films habe ich dann gemerkt, okay, die Wirkung setzt langsam ein. Das war eigentlich echt angenehm zum Anfang. Und zum Ende des Films habe ich gemerkt, eieiei, die sind irgendwie stärker oder scheinen stärker zu wirken, als ich vermutet habe. Und ich weiß natürlich auch in dem Moment, dass die Wirkkurve noch steigt, weil ich habe das ja erst vor ungefähr einer Stunde genommen. Ne? Und der Film ist zu Ende. Jenny und ich gehen ins Bett, Licht aus, das ist ja klar, wenn man pennen geht. Und dann schließe ich meine Augen und merke, ach du Scheiße. Digga, ich habe richtig Kreislauf im Liegen. Und die Wirkung ist in dem Moment schon deutlich intensiver, als mir lieb ist.
Und du hast gar nichts anderes konsumiert. Also weil dieses, dass dir schwindelig wird und so, das kenne ich persönlich zum Beispiel aus der Kombination THC und Alkohol. Ne? Also dass man dann Karussell fährt, was ja auch absolut unangenehm ist. Hattest du nur dieses Edible?
Ja, ich achte da sehr drauf, dass gerade Alkohol und Cannabinoide ich nicht
mische.
Genau, Mischkonsum ist...
Ja, ist auch noch unplanbarer.
Mein jugendlicher Neffe hat mir vor kurzem gesagt, du kannst... Du kannst Alkohol, du kannst Alkohol und Cannabis kreuzen, aber es ist die Reihenfolge. Also es muss erst Alkohol und dann Cannabis. Aber wenn du erst Cannabis, dann Alkohol, dann geht's nicht. Okay.
Dann darfst du gerne noch lernen. Das haben wir vor 20 Jahren auch gedacht.
Jetzt habe ich eine Frage. Wie vertrauenswürdig ist die Dosierungsangabe auf tschechischen Edibles?
Ja. Erstaunlich genau. Also auch hier muss ich jetzt ein bisschen aufpassen, was ich sage, denn es wurde mir quasi ins Wurstbrot gemischt, wie man so schön sagt.
Das habe ich noch nie gehört. Keine Ahnung. Wo? Also.
Ich esse ja gar keine Wurst. Nein, nein, also erstaunlich
genau. Dann wird der Krebs im Kochtopf verrückt.
Ins Wurstbrot gemischt, ja. Der Krebs. Ja,
liebe Grüße an Open Mind an der Stelle. Nee, es ist ein industrieller Prozess, der dahinter steht. Und also wirklich, wirklich sehr, sehr genau. Ich hätte mir vielleicht, aber da komme ich später dazu, mal alles hinten durchlesen sollen. Ich habe nur
auf
Dosierung geschaut. Ja, ja. So viel zum Thema Konsumkompetenz.
Aber da hast du schon den ersten Schritt gemacht. Weil jetzt ganz ehrlich, wer von den Leuten, die mal in den Niederlanden waren und irgendwie Edibles sich gekauft haben dort, Space Cookies, das, irgendwie irgendwas, was sie wussten, es knallt, wer wusste da genau, wie viel Milligramm da drin sind? Und noch wichtiger, wer wusste, wie viel Milligramm er eigentlich verträgt normalerweise? Weil da habe ich wirklich vor kurzem auch erst im Bekanntenkreis eine Geschichte wieder gehört, wo jemand halt dort war, sich einen Cookie reingebaut hat und das schlimmste Erlebnis seines Lebens hatte. Und danach gesagt hat, ja, das Zeug sollte hier eigentlich auch verboten bleiben, so weil das ist so hart und so schlimm und kann man ja gar nicht. Und als ich dann gefragt habe, wie viel war es denn? dann war so, ja, keine Ahnung. Und das ist ungefähr so, wie wenn ihr jetzt hier in eine Bar geht, ach, ich nehme die Flasche und dann sauft ihr eine Flasche Wodka, nur weil ihr nicht...
Auf Ex.
Ja. Auf Ex, weil ihr keine Ahnung von Alkohol habt. Und dann sagt ihr, oh ja, das ist aber sehr gefährlich, das Zeug. Mit dem Unterschied übrigens, dass ihr dann tot seid, weil Alkohol wirklich gefährlich ist. Aber
naja, Cannabinoide können auch, also gerade synthetische Cannabinoide können auch wirklich gefährlich sein.
Das ist schon auch ein bisschen Eigenverantwortung, wenn man nicht weiß, wie viel man verträgt und dann einfach eine nicht bekannte Menge nimmt. Sorry, das kann ich von nichts machen.
Ja, und das kann ich nicht mal bei Sachen, die nicht psychotrop sind oder so. Ja, also
genau, hey, guckt euch doch an, so, weißt du, es gibt Leute, die hauen sich jeden Tag eine Pizza rein und wundern sich, dass sie fett sind.
Und man zeigt gerade auf sich selbst.
Genau, und deswegen habe ich ja heute mit diesem Blog Konsumkompetenz gestartet. Ne?
Ja.
Und ich merke, boah, Alter, es ist wirklich heftig. Also heftiger, als ich wollte. Und ich mache die Augen zu und ich sehe Farben im Dunkeln. Mhm. Und ich dachte mir, ey, also auf Trippen bin ich hier eigentlich gerade nicht eingestellt. Ich habe da auch eigentlich keinen Bock drauf. Und vielleicht muss man das dazu sagen, wenn Cannabis über den Mund aufgenommen wird, kann das auch tatsächlich psychedelisch wirken, aber eigentlich nur, also in viel höheren Dosen, als ich zu mir nehme. Und ich merke, boah, ich werde dichter und ich werde dichter. Achtung, Wortwitz, so ein bisschen wie Goethe.
Ich musste mir den Mund so zuhalten, weil ich den kommen habe. So war ich. Wusste, da kommt. Blessing, Schiller, sag es. Shakespeare, sag es.
Genau.
Say it. Es gibt noch viele andere gute Dichter übrigens, Kinder.
Und ich habe auch nicht Bock auf so eine Intensität. Und durch die Kreislaufprobleme, die ich hier im Liegen habe, habe ich mich innerlich schon darauf vorbereitet, Alter, ich glaube, ich werde kotzen. Und dann habe ich meiner Frau, also ich bin ja komplett ehrlich zu ihr und sage so, ey Jenny, pass auf.
Jenny, ich glaube, ich muss kotzen.
Ich sag, hey, geht mir nicht so gut gerade, ich habe Kreislauf. Und mach dir bitte keine Sorgen, ich lege mich unten auf die Couch. Du brauchst dir wirklich keine Sorgen machen, ich habe die Situation im Griff. Und falls ich das Gefühl habe, das nicht zu haben, dann sage ich dir Bescheid.
Ich glaube, da hast du schon ganz viel richtig gemacht an der Stelle, die ich ein bisschen vorher angesprochen hatte. Seinem Umfeld, seinen Angehörigen keine Angst machen, sondern in dem Fall hast du deine Frau sogar beruhigen können, weil du schon eine gewisse Form von Kompetenz vorweisen kannst, die dich dazu befähigt natürlich.
Ja, absolut. Mir ist ja bewusst, weißt du, Wohnzimmer ist, Couch ist näher zum Klo einfach. Ne? Und mir ist ja auch bewusst, egal wie intensiv das hier heute wird, ich werde nicht sterben. Die Wirkung, die wird auch wieder nachlassen. Und das ist auch ganz, ganz wichtig, dass das, was du gesagt hast, Max, und ich war immer in vorgesetzten Positionen, damit es einmal pro Episode gesagt hat, ich war bei der Bundeswehr und ich habe jetzt auch 5 Jahre lang mich sehr intensiv damit beschäftigt und 21 Jahre lang konsumiert. Also ich weiß, dass es wichtig ist, Ruhe zu bewahren. Das ist einer der höchsten Grundsätze in Paniksituationen oder wenn man Angst hat. So, ne? Also ich liege dann so auf der Couch, komme da so an und habe erst mal ein paar Schluck getrunken und dachte mir, okay, wie kannst du dich jetzt beruhigen? Also was würdet ihr machen, um euch zu beruhigen?
Also als Partner ist es ganz wichtig, den anderen am Kragen zu packen und ihm 2, 3 schallernde Ohrfeigen zu geben.
Oder in die Magengrube schlagen.
Wirklich
in die
anschreien.
Keine
Panik. Also richtig, ihr müsst sozusagen ein Vietnamkriegsszenario aufbeschwören. Das ist ganz, ganz wichtig, wenn jemand Ruhe bewahren soll. Also jetzt mal im Ernst. Also du meinst als Betroffener oder als
Guide? Ja, wenn ihr in so einer Situation seid, was würdet ihr machen, um euch jetzt
zu... Ich rufe dich an normalerweise. Ich rufe meine Frau an und die ruft dann dich an. Nee, also tatsächlich leider, was heißt leider, ich überdosiere mich regelmäßig, weil nicht, dass ich Edibles selber mache, ich habe gehört, die Herstellung ist verboten, aber hin und wieder esse ich welche, keine Ahnung, wo die herkommen. Und die schmecken gut und dann isst du zu viel und dann willst du mit den Hunden gehen und plötzlich ist es echt heftig, richtig heftig. Und das Wichtigste, was der Roman gesagt hat, ist, also das ist mein Mantra immer, auch bei Halluzinogenen und so, dieses... Das wird vorbeigehen. Erinnert euch, dieser Zustand jetzt ist nicht andauernd. Status quo jetzt wird sich verändern. Und es wird wieder sein wie vorher, wenn ihr es einfach aussetzt.
Also Ruhe bewahren. Ich würde als allererstes, glaube ich, ganz viel trinken. Also wirklich erstmal so 1 Liter Wasser oder so abpumpen. Einfach um meinem Körper ein bisschen, um den zu hydrieren. Das kann nicht schaden, schätze ich.
Sehr
egal,
gut.
Ja, egal bei welcher
Gerade
Substanz.
Gerade wenn du das Gefühl hast, kotzen zu müssen.
Ja, aber vielleicht kommt es dann auch raus, wäre mir doch egal. Also in deinem Fall wäre es mir scheißegal, dann kotze ich das Wasser halt wieder aus. Mhm. Aber ich glaube, danach würde ich mich besser fühlen. Dann möglicherweise wird mich ein Kippchen beruhigen. Erstmal eine Zigarette anmachen könnte auch beruhigend wirken. Ist aber kein Tipp, den ich da draußen gebe. Das ist einfach nur Nina Workout, die dann erstmal eine Beruhigungskippe raucht, während sie sich beruhigende Gedanken vor Augen hält. Und dann würde ich mir, glaube ich, auf YouTube irgendwas anmachen. Also irgendeine Art Ablenkung suchen. Irgendwas, natürlich jetzt keinen absoluten Horror-Splatter, sondern ein entspanntes Format.
Das können wir so leider nicht stehen lassen, weil sonst hier ARD, ein Kippchen zur Beruhigung. also Stimulanz. Es gibt mittlerweile, man weiß sehr genau mittlerweile, also Zigaretten beruhigen euch definitiv nicht. Die erhöhen euren Herzschlag. Die setzen euch mehr unter Stress, also euren Körper. Und deswegen solltet ihr darauf definitiv verzichten in dem Moment. Außer ihr seid Veteranin, die näht aber auch dann mit links noch jemanden zu, der eine Bauchwunde hat und so. Problem. Das ist ganz anders.
Ja, eben.
Ich habe mich für ein Hörbuch entschieden, weil ich schlafe regelmäßig mit Hörbüchern ein. Also meistens
wie Sherlock findet das Holmes. Seine Frau?
Die hört mit.
Okay.
Meistens 3 Fragezeichen oder Sherlock Holmes. Und damit, also gib mir 10 Minuten, bin ich weg. Und ich habe mir 3 Fragezeichen angemacht und zwar eine Episode, die ich schon kenne. Das heißt, ist auch noch ein bisschen langweiliger. Wahrscheinlich dudelt es so vor sich hin. Ich schlafe ein. Aber das hat in diesem Zustand leider überhaupt nicht gut funktioniert. Und jetzt kommt das Ding. Die reden die ganze Zeit. Ich folge dem, was die reden. Und auf einmal denke ich, die reden über mich. Die komplette Episode habe ich jeden Satz, der da gesprochen wurde, auf mich, auf meine Gedanken, auf meinen Zustand und auf mein Leben bezogen.
Also ich habe direkt eine Frage. Hast du das so intensiv wahrgenommen, dass du dir wirklich nicht mehr vorstellen konntest, dass sie nicht über dich reden? Also war das deine Realität in dem Moment, dass die komplett über dich reden und das hier nur um dich geht?
Das ist eine super Frage, weil hier geht es so ein bisschen um, ist das jetzt was Psychedelisches? Ist das ein psychotischer Schub? Ist das vielleicht eine Psychose?
Yes.
Und nein, ist die Antwort an der Stelle. Mir war immer bewusst, das ist ein Hörbuch. Und die können nicht über mich sprechen, aber mein Kopf hat nicht aufgehört, jeden Satz auf mich und mein Leben zu beziehen und besonders auf meinen Zustand. Ich habe mich oft gefragt, woher wissen die es? Dann haben die irgendwas gesagt und ich kannte die Episode, das muss ich nochmal sagen an der Stelle.
Jetzt will ich wissen, welches es war.
Eine von den neuesten, irgendwas mit tanzenden Skeletten und sowas. Und dann haben andere Sätze aber wieder gar keinen Sinn gemacht. So. Und ich war so richtig in so einem Film drin, ne? Alles auf mich bezogen, das hat mich irre gemacht. Das war so anstrengend, dass ich Angst bekommen habe. Und das, obwohl ich weiß, Ruhe bewahren, es hört wieder auf. Das habe ich mir auch das war die ganze Zeit so ein Kampf zwischen dem Versuch, ruhig zu bleiben und dem, ich kriege hier gerade Angst.
Das kann einem auch große Angst machen, wenn ich da nochmal einhaken darf. Ich war schon mal dabei, als jemand eine wirkliche Psychose bekommen hat, auch durch eine Überdosis an Cannabis-Produkten. Und das mit den Stimmen, das ist in dem Fall noch viel, viel extremer geworden. Diese Person konnte sich nämlich nicht mehr vorstellen, dass das jetzt ein Hörbuch ist, sondern war der Meinung, dass die Stimmen halt alle hören können, nicht nur diese Person selbst. Und das kann einem als Angehöriger oder dabei Bleibende schon Angst machen, wenn man nämlich diesen Realitätsverlust beobachtet und dann auch sieht, wie die Person in der Psychose die Kontrolle über sich und ihre Handlung verliert.
Jetzt hast du nämlich gerade gesagt, du warst dabei, wie die Psychose sozusagen begonnen hat unter Cannabis-Einfluss.
Ja.
Und jetzt müssten wir, wer will?
Also das ist nicht ganz das, was ich gesagt habe, aber ich lasse
Das hatte ich gesagt. Ich denke, es bedarf gewisser Vorzeichen. Also wenn eine Person schon dazu neigt, möglicherweise aus einem familiären Kontext oder aufgrund von posttraumatischen Belastungsstörungen, Traumata, wenn eine Person dazu neigt, psychische Probleme zu haben, dann kann das tatsächlich eine Psychose auslösen, wenn man eine THC-Überdosis bekommt.
Da reicht sogar, da brauchst du nicht mal eine Überdosis, da reicht wirklich eine sehr kleine Menge in solchen Fällen. Also da kann auch eine sehr kleine Menge reichen. Da gibt es kein ab der und der Milligrammzahl oder ab der und der Konsummuster oder ab der und der Häufigkeit. Das gibt es alles nicht. Es ist wichtig zu verstehen, was sind Psychosen oder wie entstehen Psychosen. Und da ist das Zauberwort, und das ist das Wort, das sich alle besser merken sollten, die darüber sprechen, das ist eine multifaktoriell bedingte Erkrankung. Also es passiert aufgrund von vielen verschiedenen Faktoren und einer davon, und es kann dann der Auslösende sein oder der eben als letztes, bevor die Psychose stark sichtbar wird, aufgetreten ist. Also die allermeisten Psychosen oder dieses drogeninduzierte Psychose, das so lange durch die Therapielandschaft irgendwie oder durch die gewabert ist, die allermeisten seriösen Psychiater und Therapeuten würden das heute so nicht mehr unterschreiben. Die Wahrheit ist, wenn man guckt, drogeninduzierte Psychose, wir haben das selbst im Freundeskreis, im Bekanntenkreis. Und dann wird diese Person eingeliefert, kommt dorthin, hat die drogeninduzierte Psychose diagnostiziert. Wenn wir aber dann gucken, Mutter schizophren, Großmutter schizophren, eine lange Geschichte von Schizophrenie in der Familie, über die wird dann gar nicht mehr gesprochen. Und stattdessen ist es eine drogeninduzierte Psychose, was natürlich sehr, sehr spannend ist.
Also, was man an der Stelle auch sagen muss, es gibt ja kaum noch Menschen, die nur eine Substanz konsumieren.
Ja.
Wie du gerade gesagt hast, hey, die Wissenschaft ist sich langsam immer einiger, dass da schon etwas schlummern muss, damit das hervorgerufen werden kann durch Cannabis. Aber wenn man dann schaut, dann sind die meisten Leute, die das dann haben, wo haben die das Cannabis her? Aus unsicheren Quellen.
Genau, also da fängt es schon an.
Genau, das kann
vom
alles.
Vom Schwarzmarkt.
Richtig, das kann alles sein. Und ganz häufig ist es auch so, dass sie parallel Stimulantien konsumieren. Und da ist es sehr, sehr gut erforscht, dass diese tatsächlich Psychosen auch auslösen können.
Der Hauptkiller ist nicht zu schlafen. Also das ist was, was wirklich am allermeisten ursächlich ist. Und was ja auch nicht vergessen wird, wenn wir jetzt darüber reden, deswegen, ich wehre mich immer so dagegen, weil es halt so dieses Totschlagargument der Rechten oder der Konservativen ist, Cannabis kann Psychosen auslösen. Die allermeisten entstehen direkt nach Scheidungen. Wie wär's denn damit? Weißt du, es sind solche Sachen. Also es sind traumatische Erlebnisse, die sind viel häufiger als Cannabis und darüber sprechen wir kaum. Also eine Scheidung kann da viel, viel schneller zu einer Psychose führen als Edibles.
Und was du gerade sagst, das habe ich auch selber so miterlebt, dass der Schlaf ein riesen Faktor ist. Man kann sich das ja auch so vorstellen, wenn jemand schon Schlafstörungen aufgrund von psychischen Issues hat, dann versucht diese Person, wenn die sowieso schon gerne konsumiert, natürlich sich umso mehr mit Cannabis zu beruhigen, weswegen der Konsum vielleicht auch steigt aufgrund dieser Schlafproblematik, weil mit Cannabis kann ich vielleicht besser schlafen. Und diese beiden Faktoren zusammen sind schon so ein Multiplikator, wenn psychisch möglicherweise eigentlich Hilfe benötigt wird. Und das kann dann richtig knallen.
Absolut. So ist es.
Schlafentzug, auch so ein Ding, ne? Wenn du mehr als 24 Stunden nicht schläfst, dann ist das ja auch so, als würdest du unter Alkoholeinfluss sein.
Ja, man ist schlaftrunken so quasi.
Ganz
ne?
Genau so. Du hast es eigentlich am schönsten gesagt gerade, Max. Multifaktoriell.
So, lassen wir gelten.
Dann ist das quasi der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Ich will an der Stelle nochmal sagen, ey, an dem Punkt war ich noch nicht. Es war entweder ein Bad Trip oder maximal ein psychotischer Schub. Ne? Keine Psychose. Ich war halt immer die ganze Zeit in diesem Kampf. Hey, bleib ruhig, alles wird gut so. Es geht vorbei. Und ich habe jetzt aber schon Angst, was meine Gedanken hier gerade machen. Und nach 30 Minuten ungefähr, weiß ich nicht so ganz genau, ich hatte kein Zeitgefühl mehr. Ich wusste nur, das war echt lange. Habe ich gemerkt, ey, das mit dem Hörbuch hier alleine, das klappt nicht. Ich brauche noch was anderes Beruhigendes. Also habe ich mir den Fernseher angemacht, habe YouTube angemacht und habe mir so eine 12 Stunden Lagerfeuer-Action angemacht an so einem Höhleneingang mit Sternenhimmel im Hintergrund und das so auf lautlos, damit ich auch noch was zum Sehen habe, was mich runterbringt. Ne? Und habe aber das Hörbuch nicht ausgemacht.
Aber warum, fragt man sich
ja, frag
an der Stelle.
Auch, ich war ja mitten in der Episode, ich kann das nicht ausmachen.
Also wird mich das so?
Mich.
Ach ja, die reden ja über dich, genau, ist ja was Persönliches. Da kann man
zusammen
ja
am Feuer.
Ja, vielleicht kommen die ja irgendwann auf den Punkt noch. Und ich habe das Hörbuch nicht ausgemacht und die Gedanken haben nicht aufgehört. Und ich habe mein komplettes Dasein für ein paar Minuten echt in Frage gestellt. Und irgendwann habe ich dann gesagt, ey, scheiße, Lagerfeuer hilft nicht, Hörbuch hilft nicht. In dem Moment war Hörbuch ja noch, das ist was, was mir gut tut in meinem Kopf. Mhm. Und dann habe ich mir irgendwann einen Lappen geholt mit kaltem Wasser, habe mir den dann abwechselnd auf die Stirn und in den Nacken gelegt. Und das in der Kombination.
Hör auf, Max. Max, wenn du lachst, lach ich auch.
Sie hat, weil wir haben einfach nur so, du so abwechselnd auf die Stirn und dann wir beide, weil wir dumm sind. Wir haben einfach uns beide so angeschaut, obwohl wir uns nicht sehen können.
Ich habe gesagt.
Ich weiß einfach, wir haben noch nicht mal gewusst, was wir uns gedacht haben, aber wir fanden es schon lustig. Abwechselnd auf den
Roman.
Nacken und auf den. Ja, wir wussten nicht, wohin.
Ja, okay. Also es war der Nacken und die Stirn.
Ja, okay.
Die Stirn, das ist Stirn und sehr gut, Roman.
Ey, und das hat tatsächlich dann auch geholfen. Ne? Also ich schätze mal noch mal so eine Stunde später, muss ich dann auch so über den Peak der Wirkkurve gekommen sein und ich war dann so erschöpft, dass ich eingeschlafen bin.
Das ist 0% lustig, was dir passiert ist, ne? Aber wenn ich mir vorstelle, da grölt das Hörbuch, das Lagerfeuer plätschert da über den Fernseher, Roman sitzt auf dem Sofa mit seinem Eimer daneben vielleicht und wird ganz erschöpft und irgendwann zur Seite umfallen und einschlafen. Das ist ein Bild, das muss ich sagen, das so gefällt mir.
Fuß so in der Luft, weißt du? Ja,
das, du hast sowas schon mal gesehen. Und zwar in einem Kosmetiksalon.
Ja, oh Gott, oh Gott. Erinnern Sie mich nicht daran, Herr Lemke.
Also auf jeden Fall anstrengend. Ne? Und ich war froh, dass ich eingepennt bin. Am nächsten Morgen bin ja dann auch Forscher, ne? Und denke so, Alter, was ist denn hier passiert? Und da bin ich zu dieser Erkenntnis gekommen. Also entweder, es gibt ja immer wieder mal, dass industrielle Produkte auch einfach falsch deklariert sind. Oder dass einen Fehler beim Portionieren dieses Produktes gehört.
Das sollte es aber eigentlich nicht. Also es gibt es immer wieder, ja, sagst du, das soll es eigentlich nicht.
Guck mal, Supermärkte, das ist schon relativ oft, dass irgendwas zurückgerufen wird, weil es Produktfehler gab. Also
vielleicht hat da auch einfach ein richtiger Schelm gearbeitet in der Edible-Fabrik, der dachte, oh, dem schmeiße ich was ganz besonders Gutes rein.
Ja, also wenn das so ist, dann muss der gefeuert werden.
Ist ja keine Suppe jetzt, ist ja ein Medikament.
Genau, wenn das so wäre, dann sind wir ganz ehrlich.
Körperverletzung.
Ganz genau.
Ist es 100 Pro. Aber die Möglichkeit besteht natürlich, dass da einfach was drin ist, was nicht, also du hast ja nicht ins Labor geschickt und überprüfen lassen, ob das den Angaben auf der Packung entspricht.
Kann Spuren von mehr THC enthalten als draufstehen. Verdammt.
Ich war ja den ganzen Dezember krank. Ne? Mhm. Ich habe das noch vor. Also Drug-Checking ist ja so ein Ding. Also es gibt Drug-Checking-Projekte. Ich weiß, dass die Uni Rostock das macht. Ich weiß, dass es auf großen Festivals immer wieder Drug-Checking gibt. Mittlerweile ist das auch staatlich unterstützt. Lange war das wegen des Besitzverhältnisses einfach illegal. Dann gibt es, die heißen Miracolix, die machen Drug-Checking-Kits für die Hosentasche. Er hat Hosentasche gesagt.
Nein, ich habe Kids, weil ich mir so kleine Jungs vorgestellt habe, die du sonst dabei hast. Die checken so deine Drogen. Also. Er ist erst 8, aber er kann alle Drogen. Er bestimmt dir das aufs Milligramm genauso. Weißt?
Dadurch, dass es früher mit dem Besitzverhältnis so illegal war, haben die halt das umgangen, indem sie einfach Kids mit T geschrieben, rausschicken, dass du deine Substanzen selber checken kannst. In Thüringen kannst du die auch, und in Berlin kannst du die auch checken. Also es gibt Drug-Checking-Points. Und ich werde das wahrscheinlich auch mal checken lassen, damit die auch wissen, ey, Alter, was ist denn das hier eigentlich und stimmt das? Aber da kommen wir gleich noch zu. Mhm. Also entweder war das deutlich höher als gekennzeichnet und dadurch trat eine psychedelische Wirkung ein und ich war einfach nicht darauf vorbereitet. Oder es war vielleicht wirklich ein psychotischer Schub.
Was natürlich wäre ein Problem. Also wenn du auf das Medikament psychotisch reagierst, wäre das der Grund, es nicht mehr zu nehmen.
Und der Grund, zum Arzt zu gehen.
Weil das ist nämlich auch noch so eine Sache. Ne? Die Leute, die dann Psychosen kriegen vom Kiffen, die haben, also außer es ist wirklich beim ersten Mal passiert, eine Menge Vorzeichen ignoriert.
Ja.
Und das ist dann auch immer sehr, sehr schade, weil euer Körper sagt euch eigentlich sehr deutlich, lasst es mal lieber sein. Gerade bei Cannabis.
Wollen wir da vielleicht ganz kurz ein paar Vorzeichen ansprechen? Weil mir hätte es sehr geholfen, wenn ich Vorzeichen bereits erkannt hätte. Wie soll ich sagen, als Angehörige einer Person, die wirklich eine ernsthafte Psychose, also auch diagnostizierte Psychose bekommen hat. Diese Vorzeichen lassen sich nämlich, wenn man sie kennt, eigentlich ganz gut erkennen. Also
das, was du Roman gesagt hast, ist natürlich ein großes Problem. So auditive Signale nicht mehr richtig einordnen können. Man spricht dann so von einer wahnhaften Deutung von Dingen. Also eigentlich, was gesagt wird, hört man richtig. Man hat aber eine falsche Interpretation dazu. Und das ist ein Riesenproblem.
Alles auf sich zu beziehen, ne?
Das kann dann aber auch sein, so, also hat es auditiv verstanden, die Worte, aber fragt, wie hat er das gemeint? Das wäre so eine Frage. Was ich auch sehr, sehr häufig gesehen habe, ist der Wunsch, nach Hause zu gehen oder einen Ort zu wechseln. Also dieses, ich muss hier weg. Wohin denn? Er weiß gar nicht, wohin, so, muss aber hier weg. Das sind natürlich Sachen, da ist es dann auch schon so weit, dann ist schon schlecht.
Gleich.
Ja, das ist sehr schlecht.
Die sind gleich da. Wer ist die? Keine Ahnung.
Genau, über die, also irgendwie sich eine Sorge machen wegen einer dritten Entität, die nicht im Raum ist, ist ein sehr, sehr problematisch. Basically, ich würde sagen, von meiner Erfahrung, wenn es den Leuten schlechter geht als vorher, dann ist das ein Grund, das nicht mehr zu machen. Also wenn ihr merkt, die sind schlechter als vorher, dann sollten sie es halt lassen. Aber Nina, du hast ja aus erster Hand jetzt auch erst
ja,
kurz.
Ja,
also.
Und bei dir, Roman, reden wir jetzt eventuell über so einen psychotischen Schub. Eventuell. Aber so eine ausgewachsene Psychose, die bahnt sich meistens auch schon Wochen vorher an oder sogar Monate vorher. Aber wenn man diese Vorzeichen nicht kennt, dann sieht man sie einfach nicht. Beispielsweise, was Max eben auch sagte, dieser extreme Schlafmangel. Wenn Personen, die ihr gut kennt, auf einmal Schlafprobleme, Schlafstörungen haben und aber trotzdem konsumieren, dann sollte man da schon mal drauf gucken, weil es wird irgendeine Ursache für dieses Schlafproblem geben, möglicherweise psychischer Natur. Und bevor dieses psychische Problem nicht an der Oberfläche bearbeitet werden kann, ist es nicht ratsam zu konsumieren.
Überhaupt.
Ja, wenn man bei Menschen eine Verhaltensänderung feststellt, beispielsweise mehr Aggression im Alltag, schneller am Limit, dass so irgendwie die Kontrolle der Person schon entgleitet, obwohl das für Außenstehende nicht wirklich verständlich ist. Das sind alles so kleine Anzeichen, die definitiv sagen, nicht konsumieren. Erstmal gucken, wo das Problem herkommt. Also wenn jemand so extrem rastlos ist oder dieses, was wir Anxiety nennen, diese Anspannung in sich hat, dann ist das nie ratsam. Da nicht genau hinzugucken, sondern man sollte wirklich schauen, wo ist die Ursache für dieses Unwohlsein und das nicht direkt selbst mit einer Eigenmedikation zu behandeln.
Besonders spannend wird es, wenn es halt eben keine Eigenmedikation ist, sondern wenn es dein verschriebenes Medikament eigentlich ist. Und jetzt gehen wir nochmal in diesen Analyseprozess. Ne? Ich habe mir Gedanken gemacht, hey, was ist denn das jetzt eigentlich gewesen? Wenn das Ding zu hoch dosiert war, dann ist es natürlich scheiße und zeigt deutlich, dass wir in dem Bereich viel mehr Produktsicherheit für Konsumierende brauchen. Wenn diese Gedankenmuster Folge eines psychotischen Schubes waren, wäre die Folge, dass ich unbedingt mit meinem Arzt sprechen muss, wie du es gerade gesagt hast, Nina. Und dann könnte es sein, dass ich ähnlich auf mein eigenes Medikament reagiere. Und dann habe ich tatsächlich ein Problem, wie du sagst, Max. In der Fehleranalyse ist neben der Substanz auch sich selbst zu überprüfen total wichtig. War ich überhaupt in der richtigen Verfassung für einen Konsum? Und auch hier kann ich sagen, ja, war ich. Also, welche Möglichkeiten habe ich jetzt hier in der Situation?
Dass man immer wieder neu an den eigenen Konsum herangeht, immer wieder neu hinterfragt, in welcher psychischen Verfassung und auch körperlichen, also physischen Verfassung befinde ich mich denn gerade und kann ich so weiter konsumieren, wie ich sonst auch konsumiere, wenn ich denn ein Dauerkonsument bin? Oder sollte ich mir vielleicht auch immer mal wieder so ein bisschen den Spiegel vor Augen halten, ob ich vielleicht gerade in einer Phase bin, wo mir das nicht so gut tut. Ne? Also, dass man immer mal selber mit sich ins Gericht geht.
Also, ich bin ja ein großer Abenteurer. Ja. Deswegen baue ich mir das direkt nochmal ein. Also, wenn es mein Medikament ist, die Dinger, kann sein, dass ich die einfach nicht mehr nehme. Weil muss ich nicht. Kann jetzt auch sein, dass es beim nächsten Mal nicht passiert und dann habe ich immer noch nicht die Antwort, ob es an der Charge lag, ob es woran auch immer. Aber wenn es mit meinem Medikament passieren würde, würde ich es definitiv am nächsten Tag in einem noch sichereren Setting, also ich würde es vorbereiten im Sinne von, okay, was höre ich mir denn an? Was für Musik schaue ich mir denn an? Was mache ich denn, wenn es jetzt blöd ist? Wo ist mein Lieblingskuscheltier? Wo ist die Domina, die mich in den Schlaf peitscht, wenn ich es dann brauche? Vorher schon alles vorbereiten, Gleitcreme, Fisting-Handschuhe, alles schon rauslegen, damit ihr, falls es dann wirklich dringend wird, Hilfe habt. Und dann würde ich es nochmal probieren, weil ich mein Medikament nicht auf diese Art in Erinnerung behalten will.
Jetzt muss man dazu sagen, diese Einnahme war ja nicht mein Medikament. Das war ein Äquivalent, was genauso dosiert war. Aber grundsätzlich bin ich davon ausgegangen, nachdem ich die Packung mir durchgelesen habe, dass das exakt dasselbe ist.
Beantwortet das vielleicht auch schon die Frage, wie kommst du aber darauf, den Gedanken etwas anderes als Ersatz für dein Medikament zu nehmen?
Gute Frage.
Also es gibt so einen Irrglauben, dass Patienten immer nur ihr Medikament nehmen dürfen und keine Konsumenten mehr sein dürfen. Natürlich ist hedonistischer Konsum immer noch etwas, was für mich vollkommen legitim ist. Nur dann achte ich natürlich komplett darauf, nicht die doppelte Dosierung zu nehmen und mein Medikament zusätzlich einzunehmen. Das macht ja keinen Sinn mehr.
Da hast du mir jetzt gerade, jedes Mal nehme ich auch was mit. Weil ich habe dieses Ding zum Beispiel in den Niederlanden oder so, weißt du? Wo dann bin ich in einem Coffeeshop und so und dann denke ich mir, oh, jetzt suche ich mir da was aus. Und hinten habe ich so diese Stimme, ja so, aber du hast dein Medikament, du hast dein Ding. Ist das jetzt überhaupt in Ordnung, dass du das als Freizeitkonsument hier tust? So? Und du hast jetzt gerade richtig gesagt, natürlich ist es in Ordnung. Stimmt, ich begrenze mich da ja eigentlich selber, ja.
Witzig. Du hast eben auch noch was Geiles gesagt, Max. Und da sieht man mal, wie ähnlich wir ticken. Aber das liegt auch an Erfahrung. Ich wollte unbedingt wissen, was das ist und habe mich dann dafür entschieden, diese Dosierung mit meinem Medikament, also welches meinem Therapieplan entspricht, nochmal zu nehmen. Und natürlich habe ich ein paar Tage Pause gemacht. Ich bin erstmal ein bisschen runtergekommen, um mich zu erholen und habe dann mein Medikament eingenommen. Also quasi eine replizierende Selbststudie durchgeführt. Das ist übrigens ein ganz wesentlicher Bestandteil von wissenschaftlicher Forschung, Replikation, um zu gucken, passt das denn hier überhaupt?
Du süßes kleines Meerschweinchen. Da hast du dich selber geguinnipickt.
Danke, dass du nicht Ratte gesagt hast.
Nein, das ist ein Guinea Pig.
Und da kann man halt die Zuverlässigkeit oder die Gültigkeit des ursprünglichen Ergebnisses überprüfen. Wenn man Wissenschaftler oder Forscher ist, nicht zum Nachahmen empfohlen. Und siehe da, keine Probleme. Alles wie gewohnt.
Lag an den tschechischen Edibles, hätte ich mal gesagt.
Also mein erster Gedanke war, okay, das kann ja nur bedeuten, das kann ja nicht richtig angegeben gewesen sein. Also der psychotische Schub war für mich quasi ausgeschlossen in dem Moment. Auch wenn das natürlich was Multifaktorielles ist. Weil die Bedingungen waren exakt die gleichen. Was denkt ihr, kann es jetzt gewesen sein?
Nicht deklarierte Zusatzstoffe, welche eine Wechselwirkung hervorgerufen haben. Oder überhaupt Wechselwirkung, ja, mit irgendwie irgendwas.
Genau, über das Thema Wechselwirkung haben wir jetzt noch gar nicht so gesprochen. Es kommt ja auch bei jedem Konsum immer darauf an, was man vorher schon zu sich genommen hat. Und auch jeder Körper funktioniert natürlich auch ein bisschen anders, ne? Also was bei mir super funktioniert, kann ja sein, dass es bei dir, Roman, beispielsweise überhaupt nicht funktioniert.
Ja, es kann auch sein, sowas wie Gerüche, Tagesablauf, irgendetwas.
Auch hormonelle Schwankungen.
Hormonelle Schwankungen, das haben ja wir Männer nicht.
Ich bin 40,
doch. Ihr habt das gar nicht, ihr habt gar keine Hormone, außer Testosteron.
Viel Testosteron und noch mehr Testosteron, weißt du? Gar keine Hormone, die sind bei mir, die haben die Produktion eingestellt, Alter.
So, Peanuts. Ey, da könnten ja auch synthetische Zusatzstoffe drin gewesen sein, die nicht aufgeführt waren. Und das ist ein ziemlich interessanter Punkt, über den habe ich auch nachgedacht.
Wir müssen eins sagen, das war ein tschechisches Freizeitkonsumprodukt, oder? Das war kein Edible aus einer Apotheke in Tschechien.
Ja, ja.
Das war so. Und das ist wichtig. Also Leute, ne, wenn ihr jetzt Angst bekommen habt vor der Verlässlichkeit der Angaben bei medizinischen Cannabis in Deutschland, müsst ihr nicht haben.
Nee,
wenn
nein,
die
nein,
sagen, da sind 30 Milligramm THC drin, dann sind die da drin. Selbst wenn der Markenname 30.1 ist, dann würde das ja eigentlich heißen 30 Milligramm THC und 1 CBD. Und diese Charge hat weniger, dann steht es drauf. Also macht euch da keine Sorgen. Aber wenn der Satz beginnt mit Edibles aus Tschechien.
Das ist genauso intelligent wie Böller aus Tschechien.
Gutes Beispiel.
Mhm. Boom, ja.
Alter, so weiter.
Ich habe dann einfach mal ein bisschen mir nochmal durchgelesen, ey, was ist denn da überhaupt? Und falls ihr euch erinnert, habe ich relativ am Anfang der Episode gesagt, ich habe CBD-Edibles für mich entdeckt. Mhm. Und dass die eine recht... es dämmert. Und dass die eine recht hohe Dosierung haben. Und normalerweise ist CBD ein Antagonist, also ein Gegenspieler für THC, der so ein bisschen die Wirkung relativiert. Aber in hohen Dosen gibt es Hinweise darauf, dass die Wirkung verstärkt wird, einschließlich der psychedelischen Komponenten.
Und es stand hinten drauf, oder was?
Nein, natürlich stand es nicht hinten drauf.
Ich dachte, weil...
Es ist einfach nur, ey, ach ja, ich habe ja noch die CBD-Edibles genommen. Und wie kann es sein, dass CBD eigentlich ein Gegenspieler ist, aber in hohen Dosen krasser wirkt? Es gibt so einen Effekt, der heißt Entourage-Effekt. Und der beschreibt das Phänomen, dass die verschiedenen Verbindungen, die in der Cannabispflanze sind, also verschiedene Cannabinoide wie THC, CBD, CBC, aber auch die Terpene und die Flavonoide zusammenwirken und, wie ihr eben schon ganz richtig vermutet habt, einen Synergieeffekt entfalten. Und der wiederum wirkt stärker, als wenn man die Komponenten isoliert zu sich nimmt.
Das ist super interessant, weil dieser Entourage-Effekt ist nämlich eins der Probleme tatsächlich, die ich sogar wirklich gelten lasse, wenn es um Cannabis geht. Mhm. Weil die Leute kommen und die nerven mich so mit ihrem Scheiß, mit ihren Psychosen, mit ihrem ganzen, mit ihrer Einstiegsdroge, mit all dem Müll, der da in den Köpfen reingepflanzt wurde von den Leuten 70 Jahre lang. Und das wirkliche Problem zum Beispiel, Entourage-Effekt, dass wir einfach keine Ahnung haben. Ich würde mal sagen, bis vor 3 Jahren habe ich in Deutschland das Wort Terpene nicht ein einziges Mal gehört. Davor habe ich hier nur Sativa und Indica gehört. Und da habe ich eigentlich auch nur gehört, das eine macht dich müde und das andere wach. Das war mehr, wussten Menschen hier nicht. Also da haben wir viel zu lernen die nächsten Jahre.
Ich habe das jetzt mal gerade kurz nachgeguckt. Den Entourage-Effekt, den bezieht man ausschließlich auf Cannabis.
Wahnsinn. Okay.
Ah, super.
Es gibt klügere Leute als uns.
Ich kenne ihn auch nur in der Verwendung.
Gott sei Dank.
Tatsächlich stand nicht drin, ob noch was anderes darin war. Ich habe einfach verschiedene Edibles konsumiert. Einmal CBD-Edibles und einmal diese Edibles, von denen ich dachte, das sind Delta-9-THC-Edibles. Und jetzt kommt das zweite, also Entourage-Effekt. Das nehme ich schon mal voraus, klingt für mich am plausibelsten bei der ganzen Geschichte. Aber die von mir konsumierten Edibles enthielten kein Delta-9-THC. Das heißt, hier wurden andere THC-Arten verwendet. Entweder synthetische Cannabinoide oder Delta-8, Delta-10. Das sind eigentlich mildere THC-Varianten. Oder aber THCO. Sorry, das ist ziemlich tief reingeht heute.
Es gibt auch Delta Airlines.
Delta Airlines, genau.
Da fliegst du richtig, da fliegst du. Da bist du 3000 Meter, sag ich dir. Bist du.
Aber auch, lass uns ganz kurz dabei bleiben. Ich weiß, es ist gar nicht so einfach. Aber THCO-Acetat, also das wirkt stärker psychoaktiv, ist eine synthetisch hergestellte Variante, die intensivere Effekte erzeugt. Und jetzt habe ich gelesen, verdammt, da ist gar kein Delta 9 drin. Das heißt, es muss irgendeins von diesen THC-Arten gewesen sein. Und THCO hat eine höhere Bioverfügbarkeit. Das heißt, 2 bis 3 Mal potenter. Und das hätte auch einer der Gründe sein können, warum es mir so ging. Und jetzt kommt das dritte Ding, die Kombination aus möglicherweise THCO und dem Entourage-Effekt. Und das ist natürlich mega scheiße, weil du hast jetzt 2 bis 3 Mal potenter plus Entourage-Effekt. Natürlich sind das dann keine zweistelligen Milligramm Wirkung mehr, wie ich es gewohnt bin, sondern es knallt durch die Decke.
Kaum einschätzbar, wie hoch das knallt. Also kann man ja kaum noch nachempfinden letztendlich.
Genau, das ist es. Ja, das bringt uns wieder an den Anfang der Episode. Konsumkompetenz, wisse, was du tust, aber lerne auch aus deinen Fehlern und erlaube dir und vor allen Dingen deinem Umfeld, Fehler zu machen und daraus zu lernen. Weil ich habe definitiv daraus gelernt. Dadurch, dass das ja mein Medikament ist. Ich habe mehr als 2 Jahrzehnte Erfahrung mit THC-Produkten. Das habe ich noch nie so gehabt. Und deswegen würde ich mich schon als Forscher bezeichnen an der Stelle. Und nicht als Versuchsobjekt.
Ich habe mir Sorgen gemacht. Ich dachte nämlich, dass du, als ich das mitbekommen habe, jetzt nicht mehr, dass mir der Roman hier abkackt wegen der Midlife-Crisis, die da mit 40 kommt und jetzt kann er keine Edibles mehr nehmen. Ich so, jetzt geht's aber dahin mit ihm. Jetzt müssen wir bald eine Intervention machen. Ich bin sehr froh zu hören, dass du viel zu viel da drin hattest. Eigentlich Gratis-Trip. 2 bis 3 Mal potenter hattest du drin.
Roman schreibt man auch potent.
Das ist mein Spitzname gewesen, 2 bis 3 Mal potenter.
Ja, so hat sich jede Frau in ihrem Handy eingespeichert.
Genau.
Du bist genauso dumm wie ich, das ist so geil.
Erzähl mal, ob es eine gute Idee war.
Genau.
Nee, war es nicht. Aus mehreren Gründen. Erstens habe ich nicht so genau gelesen, wie ich hätte lesen sollen. Das ist vielleicht auch so ein bisschen meiner Leseschwäche zuzuschreiben. Ihr wisst, wie ich hier Nachrichten vorlese. Ich bin gerne so, boah, Alter, das sind mehr als 8 Worte. Ey, was sind jetzt die wichtigen Informationen hier in dem Satz? Ist nicht besonders schlau, ist mir selbstbewusst.
Die wichtigen Sachen stehen in einem Wort. Giftig, so, weißt du, so irgendwie hier tödlich. Also,
da gibt es Symbole für, da braucht man gar nicht lesen.
Genau. Radioaktiv, da ist dann,
wofür gibt es denn Piktogramme?
Genau.
Und warum war es noch dumm? Weil ich einfach davon ausgegangen bin, dass das Produkt, was ich da bekommen habe, wirklich das Äquivalent in der Dosierung ist zu dem, was ich sonst konsumiere, ohne das zu hinterfragen. Und das ist eigentlich das, wofür ich mich am meisten schelte. Mhm. Aus den beiden Gründen war es keine gute Idee. Ansonsten, wie ich mit der Situation umgegangen bin, in der Situation.
Das war vorbildlich, würde ich behaupten.
War okay.
Du warst zu Hause, du hast dafür gesorgt, dass dein Umfeld beruhigt ist, du hast dich selbst versucht zu beruhigen, trotz der Stimmen. Also mir würde an der Stelle jetzt nichts einfallen, was ich hätte besser machen können.
Ich empfehle, mit einem Arzt zu sprechen und einen Therapieplan, falls ihr in Erwägung zieht, Cannabis als Medikament zu nehmen, zu entwerfen. Ansonsten haltet euch an Gesetze, das empfehle ich. Und nochmal, also die Stimmen haben existiert. Ich habe mir ein Hörbuch angemacht. Ne? Das waren jetzt nicht einfach irgendwelche Stimmen. Das wäre wirklich krass, dann hätte ich mir Sorgen.
Ja, ja, und das kann aber bei einer Psychose wirklich passieren.
Ist eins der Merkmale. Also ist tatsächlich.
Und auch nochmal danke an euch beide, wie gut ihr mich eingefangen habt.
Heute waren wir ein bisschen sehr albern vielleicht. Ich hoffe, das hat aber erfrischt und nicht genervt. Manchmal haben wir auch so harte Folgen, dann brauchen wir mal wieder was Seichteres. Wir sagen langsam Tschüss. Wenn ihr noch Fragen, Wünsche, Anregungen habt, dann schreibt uns gerne an gjh@swr3.de und hört uns donnerstags auf allen Streamingportalen. Dann sind wir glücklich und freuen uns. Damit sind wir raus. Tschüss!
Der Gangster, der Junkie und die Herrin. Ein Podcast von SWR3.
Und jetzt freue ich mich selbst schon auf den neuesten, exklusiven Podcast in der ARD Audiothek. Die Ray Garvey Show. The Song You Picked For Me. Der erste Laber-Podcast mit Unplugged Live-Musik. Da lädt Musiker Ray Garvey deutschsprachige Promis und KünstlerInnen zu sich ein, wie Joris zum Beispiel, aber auch ganz viele andere. Gemeinsam hören sie Musik, quatschen und singen, erzählen, welche Songs sie geprägt haben und die verrückten, bewegenden oder witzigen Geschichten dahinter. Den Podcast gibt's exklusiv in der ARD Audiothek und den Link dazu in unseren Shownotes.